Magde Podcast. Watte Vöje von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.
Magde Podcast mitten in der Adventszeit. Ist das nicht großartig? Tag der Aufzeichnung dieser Folge aus der ersten Staffel, Folge 93, ist einer der wenigen Adventstage, wo die Sonne scheint und man vor die Tür tritt und das Gefühl hat, das ganze Leben wird doch gut, obwohl einem permanent Menschen aus Bildschirm heraus ins Gesicht schreien, dass es anders sein soll. Wir aber sind die Insel der Glückseligkeit. Wenn man den Magde-Podcast hört, dann hört man Geschichten aus unserer wunderbaren Stadt, an der Elbe gelegen, mit dem Dom in der Mitte, dem Hundertwasserhaus, dem letzten von Friedensreich Hundertwasser, wirklich noch persönlich genehmigten Hundertwasserhaus, mit dem Kloster unserer lieben Frauen, mit den ganzen schönen Stadtteilen, ob das jetzt Olfenstedt ist, bis raus nach Fermersleben, Westerhüsen und wie sie alle heißen. Wir wollen natürlich Olfenstedt nicht vergessen und auch nicht Ottersleben, Sudenburg und wie die ganzen Altstadt, Reform. Natürlich habe ich welche vergessen, aber wisst ihr was? Kommt doch und redet von eurem Stadtteil hier bei uns im Magde-Podcast. Hier kommt nämlich jeder rein, wenn er möchte. Einfach nur bewerben über die MDCC. Der danke ich mal so gegen Jahresende, dass wir auch in diesem Jahr diese tolle Idee weiter durchziehen konnten. Am Anfang gab es nur den Namen und dann sind mittlerweile schon 93 Folgen draus geworden. Der Typ, der mir gegenüber sitzt, der ist noch nicht mal 40, ist auch schon ein Chef und hat gerade gesagt, er neigt zum Schabernack und wird die ganze Zeit langsam antworten. Das bedeutet, alle Zutaten für den schlechtesten Magde-Podcast aller Zeiten sind auf jeden Fall am Start. Ich grüße dich, Martin Richter.
Hallo Stefan.
Du siehst natürlich wirklich aus wie so ein Chef. Du hast so ein schönes Wollpullover und dein Polohemd drunter mit dem Kragen ganz brav raus, einen Seitenscheitel, eine sehr, sehr liebe Brille, so dass ich dich jetzt im Abitur 1,1 schlechtestens einordnen würde. Du sitzt hier wie so ein Musterschüler. In Wirklichkeit bist du aber ein Sänger, ein Klavierspieler, ein Lehrer, ein Betriebswirtschaftler und alles zusammen ist dann im Sommer dazu geworden, dass du der Chef des Konservatoriums in Magdeburg bist mit dem schönen Namen Telemann. Gratulation übrigens nach.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Das stimmt und wenn ich dir jetzt einfach erzähle, dass ich das Hemd und den Pullover schon seit Montag anhabe, dann relativiert es, glaube ich, das Bild. Ich weiß auch nicht, also Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung stimmen bei mir meistens nicht so überein. Aber ich glaube, äußerlich formell auszusehen schadet auf jeden Fall nicht. Und dann
ziehst du es nur zur Arbeit an oder und dann hängst du es zum Lüften oder was? Weil es ist ja quasi der vierte Tag der Woche.
Ich schwitze nicht so stark bei der Arbeit.
Das wird deine Chefin, Frau Simone Boris, weil es ist ja im Prinzip deine oberste Chefin, da du ja als genau. Chef des Konservatoriums bei der Stadt angestellt bist. Das wird sie freuen, dass du nie schwitzt.
Ich habe tatsächlich, glaube ich, das Hemd einmal zwischendurch gewechselt. Bin viel unterwegs. Und ich fühle mich wohl. Ich fühle mich auch wohl, wenn ich formell aussehe. Im Herzen bin ich aber einfach nur ein Mensch, der sich gern mit anderen Menschen connectet. Das geht über Sprache, das geht über Musik. Und ja, so bin ich zu dem geworden, was ich bin.
Lass uns, das Schöne ist, wir begegnen uns wirklich komplett auf Augenhöhe körperlich. Das passiert mir äußerst selten und deshalb habe ich heute schon mal so ein Wohlgefühl, weil ich denke, Mann, ist genauso ein Digi wie ich, der jeden Tag mindestens 1 bis 6 Mal hört, wie kleiner ist. Langweilig. Aber was in uns steckt, werden wir heute hier in diesen Podcast reinpusten. Werden wir mal deinen Weg ein bisschen nachzeichnen. In Schönebeck geboren und dann so halb Mitteldeutschland
hast du. Ja, genau. Also in Schönebeck geboren, dann mehr oder weniger aufgewachsen, also so groß man halt geworden ist, in Heirotsberge, Biederitz. Bin dann in Magdeburg zur Schule gegangen, habe tatsächlich Abitur gemacht.
Welche Penne?
Das war damals das Wilhelm-Raabe-Gymnasium. Gibt's heute nicht mehr, ist jetzt mit dem Geschwister Scholl fusioniert, aber von 1,1 im Abischnitt war ich weit entfernt.
Wirklich?
Also ich glaube, ich hatte 3,0.
Werden deine Eltern das hier hören?
Ja, aber
dann lachen die sich jetzt wahrscheinlich schlapp schon seit einer Minute, ja, seit ich das gesagt habe, mit dem 1,1 Abi.
Das denke ich auch, ich tarne mich halt. Und ich sag mal so, wenn die Schulzeit noch ein Jahr länger gewesen wäre, hätte ich es auch nicht mehr geschafft. Ich hatte wirklich überhaupt gar keine Böcke zur Schule zu gehen. Es war für mich ein schreckliches Format und ich war froh, als es vorbei ist. Dann bin ich nach Weimar gegangen. Also erstmal habe ich Zivildienst gemacht, bin dann nach Weimar gegangen, um Schulmusik zu studieren. Und ich sage immer so, da ging für mich so ein bisschen das Leben los.
In Weimar kann ich übrigens verstehen, eine unfassbar tolle Stadt zum Studieren und zum Leben eigentlich auch und so.
Ja, auf jeden Fall. einfach auch mit vielen jungen Leuten zusammen zu sein, die das Gleiche fühlen, die einfach Musik machen wollen, die zusammen was starten wollen und das relativ befreit von akademischen oder schulischen Zwängen, von akademischen Zwängen nicht mal unbedingt, aber von diesem strengen Schulkorsett. Ne? Das war was, mit dem ich nicht klargekommen bin, komme ich heute auch noch nicht klar. Ja, umso verwunderlicher ist es vielleicht, dass ich dann jetzt die größte Musikschule des Landes Sachsen-Anhalt leite. Aber wir sind ja keine Schule im traditionellen Sinn. Ne?
Das mit dem Schulkorsett, das mit der Kritik am Schulsystem und so, da rennst du natürlich hier im Magde-Podcast offene Türen ein, weil wir, also in Person von mir, sitzen ja sehr oft auch mit Menschen gegenüber und merken, dass die Gesellschaft so ein bisschen in einem Wandel ist, von dem man auch noch nicht weiß, wo das irgendwie hingeht. Warum glaubst du, hält sich dieses starre Schulsystem so lange? Weil dass es da Probleme gibt, dass halt Spezialförderung nicht möglich ist, dass zu wenig Lehrer und Lehrerinnen da sind, dass die Schülerinnen irgendwie unsachgemäß gefördert werden, manche gar nicht, dass du wirklich Vorteile hast, wenn du an eine Schule gehst, wo du halt Geld noch dafür bezahlst und so weiter, dass das halt eine Ungerechtigkeit ist, dass du schon als Kind halt aus unterschiedlichen Startlöchern gehst und das nicht irgendwie, weil du halt klein bist wie wir, sondern weil du halt unterschiedliche soziale Voraussetzungen hast. Das ist doch alles scheiße.
Naja, kann man so sagen. Also die unterschiedlichen sozialen Voraussetzungen lassen sich meiner Meinung nach gar nicht aufheben und schon gar nicht politisch, weil die hängen nicht nur mit Geld zusammen, sondern die hängen natürlich auch mit Perspektiven des Elternhauses zusammen. Wenn du jetzt sagst, du würdest den sozialen Aspekt, die sozialen Chancenunterschiede aufheben wollen, würde das ja bedeuten, du müsstest alle Kinder ab der Geburt einem einheitlichen System zuführen. Und das wäre ja die Übertreibung dessen, was jetzt in der Schule stattfindet.
Du meinst,
aber wo ich dir recht gebe, ist natürlich, dass der Geldbeutel und dass die dass das eine kleinere Rolle spielen sollte.
Das ist aber das, was ich meine.
Ja.
Dass wir ermöglichen müssen, dass zumindest in der wichtigen Phase des Lebens, wo die Charakter, Persönlichkeit geprägt werden, und da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, dass das schon die Zeit Kindergarten, also mal von der frühkindlichen Prägung etc. abgesehen, aber dass es da Kindergarten und die Schulzeit unfassbar wichtig sind irgendwie. Ich meine, warum hast du die Kurve gekratzt? Woran lag denn das?
Die Kurve gekratzt?
Na, weil du hast gesagt, die Schule ging dir auf den Sack und du hättest es eigentlich gar nicht geschafft, wenn es nur ein Jahr länger gedauert hätte und so weiter. Aber du scheinst ja doch irgendwie quasi jetzt einen Weg genommen zu haben, wo Leute dir vertrauen, die größte Musikschule des Landes irgendwie zu leiten. Also irgendwas muss ja passiert sein.
Tja, also in der Selbstreflexion ist das gar nicht so leicht festzustellen, aber was ich halt brauche, ist Freiheit. Ich brauche einfach Zeit und die Möglichkeit, mir mein Leben, meine Arbeit selbst zu strukturieren. Dann kann ich loslegen. Wenn ich einen Stundenplan vorgegeben habe, wo ich ein bestimmtes Thema jetzt 45 Minuten zu behandeln habe, im Kopf aber eigentlich ganz andere Ideen habe, und die ich wirklich verfolgen würde, dann bremst mich das eher. Natürlich ist auch im Arbeitskontext und damals im Studienkontext ist man auch nicht ganz frei davon, ja. Das will ich ja gar nicht gesagt haben. Aber allein, wenn man den Menschen das Gefühl gibt, dass sie gestalten können, wenn man ihnen, wo es geht, die Möglichkeiten dazu gibt, frei zu sein, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen. Die Menschen brauchen keine extreme Bevormundung und große Raster, also ich jedenfalls nicht, sondern ich brauche einfach Leute, mit denen ich zusammen was gestalten kann. Dann kommt das. Und das ist in der Schule einfach zu wenig der Fall. Es wird zu viel Stoff einfach reingeprügelt in Köpfe, in junge, talentierte, kreative Köpfe, einfach nur um das Wissen zu vermitteln, weil es im Lehrplan steht. Vieles ist ohne Kontext, ohne Bezug zum Leben auch, was vermittelt wird. Und das macht die Leute kaputt, das merken die ja.
Ich möchte an dieser Stelle, weil wir sonst wahrscheinlich bei der MDCC bald ein paar krasse Beschwerdemails bekommen nach dieser Aussage, sagen, dass das nicht grundsätzlich so ist. Ich glaube, dass der Faktor Mensch, den wir jetzt beide, wir haben jetzt von der Struktur gesprochen, der Faktor Mensch spielt da eine Rolle. Ich habe das Glück, gerade ja auch Berufsvater einer 8-jährigen Tochter zu sein, und Ich bekomme mit, dass es wahnsinnig viele Lehrerinnen und Lehrer gibt, also jetzt in dem Umfeld, die ich da in freier Wildbahn beobachten kann, die genau das umgehen, was du gerade beschrieben hast. Von der Struktur her und vom Kontext, also an bestimmten Schulen, sehe ich das genauso wie du. Ich sehe aber auch, dass der Faktor Mensch dahingehend positiv wirken kann, katalytisch sozusagen, dass das halt auf eine angemessene, coole, gewinnbringende, konstruktive Weise umgesetzt wird. Und da habe ich, ganz persönlich haben wir das Glück, dass halt der Klassenlehrer meiner Tochter eine absolute Rakete ist, der all das, was du gerade gesagt hast, was allzu oft wahrscheinlich passiert, exakt so nicht umsetzt, sondern einfach ein exzellenter Lehrer ist, wo ich immer bewundernd dastehe und mich frage, wie der das macht mit diesem wilden Haufen, und diese Klasse funktioniert auch gut und so. Und ich weiß auch, dass es da von dieser Art Lehrerinnen und Lehrer extrem viele gibt oder so. Aber lass uns mal weggehen, weil wir brauchen jetzt nicht das Schulsystem, wir werden beide das Schulsystem nicht ändern. Wir können kurz mal drüber reden, vielleicht haben wir in irgendeinem Bildungsministerium gerade einen Staatssekretär irgendwie mal kurz erwischt, die vielleicht sagen, oh, die lade ich mal zu einer Gesprächsrunde ein, weil dann können Ministerinnen und Minister irgendwie, können dann mal mit denen sprechen, dann haben wir wieder unserer Pflicht, dem Volk zuzuhören, Genüge getan, und dann machen wir so weiter wie immer. Kleine kabarettistische Einlage. Warum gibt's unter Pianisten oder Pianistinnen die Frage, warum du nicht richtig Musik studiert hast? Schulmusik?
Nein,
dieser Witz ist mir vorhin eingefallen, als du so betont hast, ich habe Schulmusik studiert. Was ist der Unterschied?
Ja, also die Schulmusik zielt eigentlich auf das Lehramt ab, ne? Also man soll eigentlich am Gymnasium unterrichten. Das war der Studiengang, den ich in Weimar angetreten habe. Ich hatte aber nie das Ziel, am Gymnasium zu unterrichten. Das wäre ja nach dem, was wir gerade erzählt haben, auch recht albern gewesen. Aber ich hatte schon das Ziel, es auch besser zu machen. Also besser zu unterrichten, andere Formen des Lehrens und Lernens zu finden. Ja, und das natürlich mit der Musik. Und da war dieser Studiengang in Weimar für mich ganz perfekt, weil der nämlich einen sehr hohen Anteil an künstlerischen Inhalten hat. Und das war für mich einfach super attraktiv. Deswegen habe ich das gemacht. Außerdem habe ich damals überhaupt nicht gut genug Klavier gespielt, als dass ich das jetzt als grundständiges künstlerisches Studium hätte studieren können. Das war aber auch nie mein Ziel. Die Frage kommt tatsächlich nicht, warum ich nicht Klavier studiert habe, sondern es ist eher andersrum. Die Leute, die im Hauptfach grundständig Klavier studiert haben, sagen meistens, ach, hätte ich mal auch das gemacht, was du gemacht hast.
Weil sie jetzt keine Anstellung finden oder was?
Weil man dann natürlich schon sich auch einschränkt. Und mit dem Schulmusikstudium in Weimar hatte ich doch einfach immer eine große Breite abgedeckt. Und das ist auch das, ich betrachte mich als musikalischen Generalisten, ne? Ich sitze nicht auf der Bühne und spiele virtuose Sachen für 2 Stunden für einen Klavierabend oder so. Aber du kannst mich in ganz...
Könntest du?
Das würde keiner hören wollen. Also klar könnte ich irgendwie 2 Stunden füllen, aber da gibt's Leute, die können das viel besser.
Okay, gut.
Das ist gar nicht meine Absicht, sondern du kannst mich in ganz unterschiedlichen Kontexten gebrauchen als Musiker. Und ich habe keine Allüren, sondern ich sag einfach, ich mache die Musik, die ich kann, so wie ich sie mag. Und ich mache die da, wo es hilft.
Und das vermittelt ihr so weiter auch im Konservatorium?
Na gut, im Konservatorium vermitteln wir das natürlich auch so weiter, das ist klar. Wir haben da aber auch hochspezialisierte Kräfte, die also künstlerisch weit über dem sind, was ich bieten könnte. Das ist ja auch gar nicht meine Aufgabe im Konservatorium. Na, ich bin nicht der beste Pianist im Konservatorium, ich bin nicht der beste Lehrer, ich bin auch nicht der beste Betriebswirt und ich bin auch nicht der beste Verwaltungsangestellte. Ich habe den Rundumblick, sage ich mal, und kann die Sachen zusammenführen, vermitteln, kommunizieren und einen Zusammenhalt schaffen.
Klingt nach Bandleader, nach Mannschaftskapitänin oder sowas, ist ganz gut. Bist du eigentlich in irgendeiner speziellen Musikrichtung persönlich mehr zu Hause als in anderen?
Ja, also absolut in der Klassik.
Ach Quatsch, echt, ja?
Ja, sicher. Wobei ich auch Sting oder andere tolle Bands, Red Hot Chili Peppers oder sowas, echt mag. Aber mein Herz schlägt einfach für Johann Sebastian Bach. Das war schon immer so, ich weiß nicht warum. Und das ist auch heute so.
Das sagen ja, also auf den einigen sich ja unfassbar viele Leute aus unterschiedlichen Musikrichtungen und so weiter. Also selbst so die Metal, Fraktionen oder sowas, also die wirklich krasse Kompositionen auch innerhalb ihres Genres abliefern, die sagen ja alle, ich habe irgendwann mal Bach gehört. So Muse zum Beispiel fällt mir da ein. Der Sänger von Muse ist ja, der Komponist, der ist auch so ein großer Bach-Fan und so verrückt Bach.
Also das ist jetzt natürlich ein Fass ohne Boden, aber da...
Warum?
Ja, weil bei Bach einfach so viel zusammenkommt, dass es nicht von dieser Welt ist.
Versuch mal zu beschreiben für Leute, die jetzt zuhören und sich fragen, ja, kommt, jetzt redet mal nicht so abgehoben, nimmt mich mal von der Straße mit.
Also Bach selbst ist ja in kleinsten Städten und Dörfern aufgewachsen. Und auf einmal ist da ein Musiker in Mitteldeutschland unterwegs, der die, ich sag mal, die Größten der Welt an die Wand spielt und an die Wand komponiert. Und quasi mühelos eine Menge produziert an Musik, die unvorstellbar ist. Also wirklich täglich die Hits raushaut.
Ohne Computer, ohne die Mittel, die wir heutzutage haben müssen. Der hat bei Katzenlicht und mit einem Federkiel ja quasi.
Ganz
noch.
Genau.
Das ist halt irre, ja.
Das war alles in seinem Kopf und das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass der das auf einmal konnte. Also natürlich hat er geübt, aber das machen die Leute heute auch und die sind methodisch und mit Ressourcen viel besser ausgestattet, kommen aber nicht dahin. Also das ist schon wirklich ein Wunder. Und dann ist es bei Bach so, dass zwei Sachen zusammenkommen, die eigentlich auch fast nie zusammenkommen. Das eine ist, dass die Stücke intellektuell unglaublich tief sind, also durchgestylt mit den kompliziertesten Spielereien, die man musikalisch machen kann und trotzdem einen emotionalen Tiefgang haben.
Also leicht klingen.
Naja, das nicht in jedem
leicht
Fall.
Also aber natürlich.
Nee, nicht unbedingt leicht klingen, aber die einfach das Spektrum an Emotionen, an Affekten so breit und so scharf abbilden, dass beides kommt einfach sehr selten zusammen.
Okay.
Und
es ist aber
ganz einfach
zugänglich. Es ist halt zugänglich, das finde ich.
Ja, nee, auch nicht alle Werke sind unbedingt ganz zugänglich, aber.
Oh, ich habe den Wissenschaftler hier.
Das meiste klingt einfach geil.
Okay, dann sagen wir es doch so.
Ich glaube, das ist die Quintessenz
jetzt
zum Thema
Straße, Bach. Jetzt hast du die Straße wirklich mitgenommen. Es wäre so geil, wenn durch Zufall, stell dir vor, durch Zufall hat uns gerade irgendein krasser Hip-Hopper oder was weiß ich, oder so ein krasser Fan von irgendwie moderner Musik gerade, die von der KI teilweise gemacht wurde, gehört und sagt, Mama, haben wir eigentlich was vom Bach irgendwo? Ja. Weil das klingt geil. Das haben zwei komische, aufgeregte Typen im Podcast gesagt. Ja, geil. Bach, dein Weg, Konservatorium und so weiter, da kommt jetzt unfassbar viel zusammen. Wir könnten uns jetzt irre verlieren. Aber wir müssen natürlich auch, weil das ist ja hier eine ganz klare Werbeveranstaltung heute auch, darüber sprechen, dass ihr das Weihnachtssingen am 23. Dezember, also in knapp zwei Wochen, in der Afnit Arena von der MDCC organisiert, auch mit unterstützt. Wie macht ihr denn das?
Genau, also das heißt ja MDCC Weihnachtssingen ab diesem Jahr. Und das Konservatorium ist zum wiederholten Mal dabei und das Weihnachtssingen wirbt eigentlich für sich selbst, ne? Also so viele Menschen, die zusammenkommen, in einem Lichtermeer Weihnachtslieder zu singen, Weihnachtsmusik zu machen, die Gemeinschaft zu genießen, da darf das Konservatorium als riesige Musikschule natürlich nicht fehlen. Und wir machen das so, wir sind auf der Bühne präsent, wir gestalten die Bühnenmusik mit einer Band und einem Chor, sodass im Stadion, das wird natürlich verstärkt, schon mal die Lieder so klingen, dass man sich einfach dranhängen kann, dass man gut mitsingen kann, das ist dort unser Ziel, dafür treten wir an, das bereiten wir gerade vor. Und das ist natürlich eine riesige Ehre für uns, in diesem Kontext zu musizieren. Und ja, das ist ja auch genau das, was ich persönlich vertrete. Dort wird keine virtuose Musik gemacht, sondern da wird einfach Musik gemacht, die allen gefällt.
Deine Band hat gerade die Gruppe verlassen.
Oh.
Also, hier wird keine virtuose Musik gemacht. So, Digis.
Ich habe die Band.
Der Chef hat euch gerade rasiert.
So, wie komme ich da jetzt wieder raus? Nein.
Also, Besetzung seid dann da? Ich nehme an, dass sie dich kennen und das Humor am Start ist.
Ja, absolut. Ich habe das ja auch so angekündigt. Wir sind jetzt keine Solistenband, sondern ich habe das Ziel ja klar definiert. Also wir haben eine relativ offene Projektband gegründet, die aus einer Rhythmusgruppe plus Bläsersatz besteht.
Rhythmusgruppe heißt Schlagwerk und Bass.
Genau, wir haben Schlagwerk, Bass, wir haben eine Gitarre, wir haben sogar zwei Gitarren, weil wir keinen wegschicken wollten und gesagt haben, zwei Gitarren sind halt dann im Zweifel besser als eine. Ich selbst werde wahrscheinlich am Klavier sitzen und spielen, das betrachten wir so ein bisschen als Rhythmusgruppe. Dazu kommen dann einige Melodieinstrumente, Posaunen, Trompete, Klarinette, Saxophon.
Mega.
Ein Akkordeon ist auch dabei. Und so zusammengewürfelt, wie die Band ist, ist ja letztendlich auch der Anlass. Also, dass einfach alle mitmachen können. Vom Opernstar bis zu derjenigen, die in diesem Jahr vielleicht noch nie ein einziges Lied gesungen hat.
Ne? Außer in Block U.
Außer im, ja, die sind natürlich auch herzlich willkommen, die sind dann auch dabei. Genau, und so kommen halt einfach ganz unterschiedliche Menschen zusammen und so ist es auch bei unserer bunt gewürfelten Projektband.
Wie viel probt ihr?
Die Band hat drei Proben. Vorher sind natürlich die Noten gemacht worden, Arrangements verteilt, dann wird geübt. Und genau, wir haben drei Proben, dann eine Generalprobe im Stadion, die auch für den Soundcheck natürlich wichtig ist, dass alles gut ankommt. Ja, und dann am 23.
Wie probten ihr am Konservatorium? Also ich kenne ja Proben aus der Straßenköttermusik, die ich so mache und weiß halt, wie die Proben da so sind. Die sind mitunter eine gesellige Zusammenkunft von wilden Typen. Mitunter ist es feuchtfröhlich, mitunter auch nicht und so. Also darf man am Konservatorium proben und ein alkoholfreies Bier trinken dabei?
Ja, natürlich darf man ein alkoholfreies Bier dabei trinken. Es gilt natürlich der Jugendschutz und, ja, und wir sagen, während des Schulbetriebs gibt es keinen Alkohol. Das
aber
ist ganz klar.
Die Band besteht schon aus Lehrerinnen und Lehrern.
Oder nein, sind Schülerinnen und Schüler.
Ah, cool. Ein
paar Lehrer sind auch dabei. Ganz gemischt. Und dann muss man einfach sagen, kommt es immer auf den Kontext an. Also ich kann am Konservatorium auch eine Partyband gründen. Und die wird natürlich in anderen Strukturen proben als ein Streichquartett, was Haydn-Quartette spielt oder Beethoven. Oder das Jugendsinfonieorchester ist wieder ganz was anderes. Der Magdeburger Knabenchor ist wieder ganz was anderes.
Sind die eigentlich dabei, Knabenchor und Chor oder so?
Ja, also auch mit? Natürlich. Also in dem Projektchor haben wir einfach alle, wir haben den Konservatorium and Friends genannt und haben gesagt, alle, die aus dem Konservatorium Lust haben, können mitsingen. Da sind natürlich auch ein paar Leute aus dem Knabenchor, aber auch aus den anderen Chören des Konservatoriums dabei. Sind auch Leute dabei, die eigentlich Klavier spielen, aber gern Weihnachtslieder singen. Und wir haben gesagt, ja, bring doch noch wen mit. Wenn deine Eltern mitsingen, Freundin mitsingen will, herzlich willkommen.
Da sind doch bestimmt so Alumni-Raketen auch dabei, die sagen, ich will noch mal mitmachen, weil ich komme sonst nicht ins Stadion rein.
Absolut. Ich würde jetzt keine Namen nennen, aber die Gesichter...
Ich wusste es nicht, aber ich habe mir genau gedacht, na, da haben noch so ein paar Absolventinnen oder so, die haben noch auf jeden Fall da schon gefragt, kann ich mitsingen?
Und das ist auch völlig okay. Und das ist ja auch ein guter Anlass.
Bei der MDCC die Anfrage an dich, wie groß ist denn euer Chor? Naja, also zwischen 100 und 700 Menschen.
Das wissen wir dann erst, wenn es soweit ist.
Guido Nienhaus, guck's dir selber an, musst du hinkommen, wir wissen es nicht.
Gib mir mal 1000 Karten vorsichtshalber.
Erstmal so auf sich, aber kommt vielleicht noch was dazu.
Nein.
Nee, ihr habt schon eine Beschränkung, oder?
Ja, natürlich. Wir haben so gesagt, bei 80 Leuten ziehen wir die Reißleine, einfach weil das logistisch zu anspruchsvoll wird. Und letztendlich ist das ja ein riesiger Chor. Also eigentlich sind ja alle der Chor bei dem Anlass. Nur bei unserem Chor ist halt garantiert, dass wir richtig singen.
Also wenn jetzt gerade... ein eisiger Hauch ist hier gerade durchs
Studio. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ich wollte es gerade sagen. Oh ja, wenn man am Konservatorium so gelbe Töne, das gehört schon zum guten Ton, da dann mal die Augenbraue hochzuziehen, oder? Ja,
also gehört einfach dazu. Also das ist doch klar, wir sind ja ein Ausbildungsinstitut, das darf man nie vergessen. Und wir sind einfach für die Menschen da, um sie beim Musikmachen, beim Lernen zu unterstützen. Und das geht auf ganz unterschiedliche Weise. Also vom einstimmigen Kinderlied, das ist bei uns genauso willkommen und genauso gern unterrichtet und geschätzt wie Beethoven-Sonaten und Liszt-Etüden.
Ich habe, mein Bassist sagt immer gerne, es gibt keine Fehler oder falsche Noten, man muss nur alles selbstbewusst spielen.
Absolut.
oder?
Absolut, es kommt auch da natürlich auf den Kontext an. Also wir haben natürlich auch viele Teilnehmer an Wettbewerben und so weiter. Und auch auf der Konzertbühne geht es auch schon darum, dass das Stück wirklich sauber gespielt ist. Also da spielen technische, musikalische Fragen natürlich eine große Rolle.
Wenn dieser Podcast gerade durch irgendeinen Algorithmus bei irgendjemandem gerade in den Abspieler geraten ist und reingespült hat, dann müssen wir vielleicht mal kurz klären, dass Weihnachtssingen in Magdeburg, der Ursprung natürlich, liegt irgendwo bei Union Berlin. Da hat es, glaube ich, mal klein angefangen mit drei Leuten oder sowas. die da über den Zaun geklettert sind, und dann waren es schon ein paar hundert im zweiten Jahr, und das wird natürlich jetzt in verschiedensten Facetten auch in Deutschland übernommen und weitergemacht. Ich weiß gar nicht, wie oft das jetzt in Magdeburg schon passiert, das ist auch mittlerweile traditionell, und es ist nicht möglich, Tickets dafür zu kriegen, wenn man nicht irgendjemanden kennt oder sowas. Es ist unfassbar, wie schwer es ist, da ins Stadion reinzukommen. Also solltet ihr im Besitz von Tickets sein, dann freut euch, und solltet ihr noch irgendwo die Möglichkeit haben, dann schlag zu, weil das Stadion wird ausverkauft sein, und es ist ein unfassbar erhabenes Gefühl, wenn da Menschen unterschiedlichster Couleur, unser Gast hier, Martin, hat es auch gerade schon gesagt, Menschen, die singen können, Menschen, die halb singen können, Menschen, die gar nicht singen können, die ballern da einfach raus, Kerzenlicht ist mit dabei, und dann ist es ja meistens das Ende des Jahres, was sich auch noch wie so ein Schleier über die Seele legt, und den singt man dann einfach weg. Also das ist schon eine richtige Raketenveranstaltung, muss man sagen. Und Martin Richter, der Leiter des Konservatoriums, hat ja gesagt, wie das unterstützt wird. Liedauswahl, wie macht ihr die? Ist das eigentlich immer the same playlist as every year? Oder?
Also wir suchen natürlich Lieder aus, die bekannt sind, weil wir ja nicht üben wollen im Stadion. Und davon gibt es tatsächlich gar nicht so schrecklich viele. Also Ziel ist es, deutschsprachige Lieder zu nehmen, traditionelle Weihnachtslieder. Und davon hat man dann in Summe vielleicht 25, wo man davon ausgeht, dass sie wirklich die allermeisten Menschen kennen. Und davon werden 18 ausgesucht.
Schneeglöckchen, Weißröckchen,
oh, Tannenbaum. Wenn du Schneeflöckchen,
Schneeflöckchen. Ich wollte gucken, genau, ob du überhaupt hast. Schneeflöckchen, oh, Tannenbaum, morgen kommt der Weihnachtsmann, oh, es riecht gut.
Mhm. Alles ich schon versuche, auf einem richtigen Weg.
Ich versuche gerade irgendwie, ob ich
die
was...
Die allermeisten sind dabei, genau.
Okay.
Dann gibt's natürlich noch ein bisschen die geistlichere...
Oh, es ist ein Ross entsprungen.
Ja, war auch schon dabei, ist diesmal nicht dabei.
Ein unfassbares Lied, persönlich verbindet mich das, was war das Lieblingslied meines Opas irgendwie.
Ja, Jahrhunderte, jedes Jahr zu Weihnachten über Jahrhunderte in 1000 Kirchen gesungen. Also ja, da muss was dran sein.
Gibt's eine unglaubliche Weltmusikversion von einem Künstler namens Sufjan Stevens. Irre, kann ich nur. Aber es ist ein Rosensprung, werdet ihr aber wahrscheinlich auch kennen. Was sind da noch so dabei?
Ja, sind die Lichter angezündet?
Genau,
wird das erste Lied sein, weil es ja auch so wunderbar passt, ja, in diesem Lichtermeer. Stille Nacht wird natürlich auch dabei sein, O du Fröhliche. Ja, und alle darf ich ja natürlich nicht verraten.
Aber das sind schon die Grottenheuler gerade. die Jahresend-Grottenheuler. Nicht so schlecht. Ja, ist halt geil. Das macht ja schon Spaß.
Kann man sagen, wie man will, aber der Erfolg spricht für sich.
Werdet ihr irgendwie ausgestattet, sodass man euch erkennt? Habt ihr so irgendwie besondere Jacken, T-Shirts, Pullover oder
was? Ja, wir werden so Überzieher mit Logo haben. Konservatoriumslogo. Es wird auch gut aussehen, aber wir treten nicht im Frack auf. Ne?
Schön, dass man eine Distanz zu den Fußballfans schaffen. Schön im Frack. Das wäre doof.
Würde auch gar keinen Sinn ergeben. Also auch hier, es kommt immer auf den Kontext an, und als moderne Musikschule muss man einfach breit aufgestellt sein und das Ding auf keinen Fall vom Wettbewerbserfolg her denken, sondern von der Basis her denken, und dann, glaube ich, funktioniert das, dann wird man wahrgenommen, dann ist man nahbar als Musikschule und die Leute haben nicht das Gefühl, oh, Konservatorium, da kann ich bestimmt nicht mitmachen, ich kann ja nicht meine Noten lesen. Also das ist wirklich der schrecklichste Satz, der mich ganz tief verletzt, wenn man glaubt, ich habe auch schon gehört, ich bin unmusikalisch, ich kann nicht mal Noten lesen. Da sage ich, hey, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ja, also es gibt ja auch Leute, die können hervorragend sprechen, aber nicht lesen und schreiben. Nämlich alle Leute vorm Schulalter. Sind das dann schlechte Sprecher oder was? Nee, das hat miteinander gar nichts zu tun.
Schöne Rede. Wie ist denn eigentlich dein Werdegang innerhalb des Konservatoriums?
Ja, ich war dort tatsächlich schon Schüler. Und,
ach Quatsch,
echt? Ja, ich habe dort Klavier, Komposition gelernt. Und das Witzige ist, zwei meiner ehemaligen Lehrer sind auch noch da.
Und ich wusste das. Die geilste Version.
Oder?
Eines Comebacks.
Das ist ja genau.
Sensationell. Genau. Hattest du die auch als Lehrer wirklich dann am Konservatorium? Also richtig, wirklich als Lehrer?
Ja,
also
wie hattest du wirklich sind sogar drei, die noch da sind.
Wie war es damals mit denen? Wart ihr Buddies? War das okay oder?
Die drei sind unterschiedlicher, wie man es nicht stärker sein kann.
Okay.
Und ich habe von allen dreien viele Sachen gelernt, die mir heute noch super präsent sind und die mich auch zu dem gemacht haben, was ich heute bin.
Und konntest du dir einen Gag leisten? als du dann Chef warst, zu sagen, so Leute, jetzt geht's anders,
Landzettel raus. Bis jetzt noch nicht, aber jetzt, wo du es sagst, ist es eigentlich eine gute Idee.
Ja, gut. Einfach so, wahrscheinlich hören sie es jetzt, aber vielleicht ist es ja dann schon passiert, weil wir zeichnen ja eine Weile früher auf, vor der Ausstrahlung. Dann hol die doch mal alle drei in dein Büro. So, ich würde übrigens noch mal mit euch sprechen. Was, warum warten ihr so damals?
Wegen der Leistungsbewertung in diesem Jahr. Ne? Also erinnert ihr euch noch an früher? Nein, überhaupt nicht. Das ist nach wie vor ein super Verhältnis. Wie gesagt, war ich Schüler dort. Bin ja dann nach Weimar gegangen zum Studium, zum Musikstudium und bin dann als Dozent wieder nach Magdeburg gekommen, wieder ans Konservatorium mit einem kleinen Deputat, hab dort Klavier unterrichtet, Musiklehre unterrichtet, war Chorleiter, Chorrepetitor und
das musst du erklären, das wissen nicht alle.
Chorrepetitor ist derjenige, der Klavier spielt, wenn kein anderer da ist. Zum Beispiel kein Orchester da ist oder einfach, dass jetzt die Soloinstrumente wie Cello, Geige, Flöte, dass die einfach eine vernünftige Begleitung an der Hand haben. Dafür ist ein Chorrepetitor zuständig.
Ist ein Chorrepetitor oder eine Chorrepetitorin, ist das theoretisch auch die Bezeichnung für die Menschen, die beim Ballett in dem Raum sitzen? Absolut. Und das spielen? Ist doch
genau. Ja, ganz genau. Ja. Also es sind einfach die auf dem Klavier alles spielen. Und das habe ich auch gemacht. Ich hatte aber auch noch in der Musikschule in Burg ein Engagement, wo ich unterrichtet habe und bin dann auch immer mehr außerhalb der Musikschularbeit ins Projektmanagement gegangen. Also zum Beispiel für den Chorverband Sachsen-Anhalt habe ich das internationale Chorfest mitorganisiert. Ich habe für ein Barockorchester in Thüringen Konzerte, Konzertreihen, Filmprojekte organisiert und habe da immer mehr gemerkt, dass mir das Organisieren, das Strukturieren auch große Freude bereitet.
Du hast den James Last in dir entdeckt.
Ich habe den James Last in mir entdeckt und habe dann gesagt, ey, dann professionalisiere ich mich auch in dem Bereich nochmal. Habe dann noch BWL studiert.
Und es ist jetzt aber wirklich ein richtiger Angeber-Lebenslauf.
Deswegen auch der Kragen.
Du bist durchaus berechtigt. Ich erlaube dir hier mit diesem Kragen bis ans Lebensende zu tragen. Ja, du hast ihn dir verdient.
Ganz ehrlich, BWL-Studium ist Leben schreiben, Lesen, Schreiben, Rechnen für Wirtschaftskontext. Ja. Und alles andere macht man selber daraus. Nur weil das BWL heißt, bedeutet das erstmal noch nichts. Ja. Ich habe das immer mit dem Hintergrund studiert, das im Kulturbereich anzuwenden. Dann bin ich 2022 nach Hessen an die Landesmusikakademie gegangen, in einem wunderschönen kleinen Ort, und habe dort Weiterbildungen, Kurse organisiert, auf institutioneller Basis, aber auch auf Projektbasis, und war dann ehrlich gesagt überrascht, dass 2023 im Herbst irgendwann habe ich erfahren, in Magdeburg wird die Schulleitung ausgeschrieben. Hast du nicht Lust, dich zu bewerben? Und ich habe so gesagt, nee, ich bin ja gerade weggegangen.
Wer fragt denn sowas?
Möchtest
du jetzt nicht sagen?
Möchte ich jetzt nicht sagen. Es waren halt einfach vertraute Personen aus dem persönlichen Umfeld, die die Ausschreibung gesehen haben und mir die dann einfach zugetragen haben und gesagt haben, wäre das nicht was für dich? Und habe gesagt, nee, ich bin ja gerade mal frisch weg aus
Hattest du Familie Magdeburg. Im Schlepptau und so?
Ging so. Ja, ich war, war relativ...
Scheiße, du musst nicht antworten,
aber die Antwort ist geil.
So, ich war ging so, jetzt will ich es wissen.
Relativ flexibel. Meine Partnerin ist in Magdeburg geblieben und wir hatten die Perspektive sozusagen bei einer sich bietenden Gelegenheit, nachdem ich in Hessen Fuß gefasst habe, das war ja doch ein relativ krasser Schritt, dass sie dann nachkommt. Ne?
Okay.
Das hat sich jetzt alles zerschlagen, sei es drum.
So. Meine Partnerin und drei Blumen. Zimmerpflanzen.
Ja, wo war ich stehen geblieben? Jedenfalls war ich überrascht über die Ausschreibung und habe auch mit mir gerungen, mich überhaupt zu bewerben, weil ich mir auch keine Chancen ausgemalt habe. Ich war 37 und da macht man das, wäre das jetzt nicht der logische nächste Schritt gewesen, sage ich mal, in der Karriere.
Gerade?
Ja, kann man im Nachhinein sagen.
Ja?
Ich habe mich dann beworben, ohne den festen Glauben daran, dass ich realistische Chancen habe. Ich habe mein Bestes gegeben, ich war gut vorbereitet und habe während des Bewerbungsverfahrens in den unterschiedlichen Stufen gemerkt, erstens fällt es mir jetzt gerade alles nicht so besonders schwer, zweitens sind die Leute, die mir gegenüber sitzen, echt sympathisch Und drittens sind es alles die Sachen, die ich sowieso den ganzen Tag am liebsten mache. Von daher hat sich dann auf der Heimfahrt nach Hessen hat sich dann alles ganz gut angefühlt. Und dann habe ich gewartet und habe eine Zusage bekommen. Und deswegen bin ich jetzt hier.
Ja, geil.
Ja.
Wie ist denn jetzt so seit so? Wahrscheinlich sind so die Einarbeitung und Anbahnung der einzelnen Veränderungen, die du vielleicht machen wolltest oder sowas, dürften jetzt schon in vollen Zügen laufen. Ist es okay oder
ja, also
gab es auch Gegenwind?
Oder? Ich fühle mich super wohl. Ich hatte das Glück, dass ich mitten in den Sommerferien angefangen habe.
Das ja, war einsam, als das Schlossgespenst durchs Konservatorium.
Ja, nee, ganz allein war ich natürlich nicht. Es wird auch in den Sommerferien im Konservatorium gearbeitet. Nur natürlich nicht in dem massiven Umfang wie schuljährig. Aber dadurch hatte ich einfach die Möglichkeit, mich in vieles einzulesen, schon mal Gespräche zu führen, ohne dass 2700 Schüler jede Woche durchs Haus gehen. Das war ein ganz guter Start und ich habe mich gut eingelebt, ich habe erste Impulse gesetzt. Das sind natürlich Sachen, die ich anschiebe, sind eher von längerfristiger Natur. Ne? Mhm. Das ist jetzt, ich mische mich sehr ungern in Tagesgeschäftsfragen ein, sondern dafür gibt's super professionelle Leute, die haben super viel Erfahrung. Da will ich einfach auch keinen Schaden anrichten. Aber für die Perspektiven, für die Weitergestaltung, die es miteinander zu tun gibt, da bin ich natürlich feste dabei. Keine
Frage. Ist das unbefristet?
Nein, ich habe einen 5-Jahres-Vertrag.
Okay.
Und das ist auch gut so.
Okay.
Dann kann man einfach gegenseitig, ohne dass man mit einem schlechten Omen oder so, oder wie soll ich das sagen? Ohne,
dass die Luft schlecht wird.
Ja, ohne dass die Luft schlecht wird, kann man dann einfach sagen, passt es noch gegenseitig oder passt es nicht mehr? Wir wussten ja von vornherein, es geht um 5 Jahre. Und ich kann es jetzt auch noch nicht sagen. Ne? Was weiß ich, was in 5 Jahren ist? So viel, was alles in privater und in beruflicher Hinsicht in den letzten 5 Jahren in meinem Leben passiert ist, kann ich mir gar nicht mehr anmaßen zu sagen, was in 5 Jahren sein wird. Die inhaltlichen Pläne, die Arbeitspläne fürs Konservatorium gehen aber natürlich schon so langfristig. Das ist keine Frage.
Wie würdest du einem Ortsfremden erklären, wo das Konservatorium ist?
Naja, genau in der Mitte.
Eigentlich, ich würde sagen, also direkt hinterm Opernhaus.
Ja.
Würde ich halt genau so sagen.
Ja, es war ja
zwischen,
mal.
Nee, oder? Hinterm Opernhaus und zwischen Bibliothek und was da so ist, ja. Oder wie wir früher sagen würden, da wo es Olympia früher war. Kennst du das noch?
Das Olympia kenne ich nicht, nein.
Kennst du das nicht mehr? Das war ein Sportkaufhaus zu
okay.
der Zeit.
Na, okay. Nee, sagt mir gar nichts. Ja, es war ja mal irgendwie das Wort Kulturinsel so verbreitet, weil es halt ein Viertel ist, Stadtbibliothek, Theater und Konservatorium. Ne? Das gefällt mir ganz gut, aber letztendlich ist es, haben wir eine tolle Lage, eine tolle Innenstadtlage. Alle Straßenbahnlinien fahren vor der Haustür vorbei, was für die Schülerinnen und Schüler natürlich einfach toll ist. Man ist flexibel, man ist zentral.
Ist eine Eisdiele direkt gegenüber.
Ja, natürlich, also das ist auch wichtig. Man kann die Eltern, die ihre Kinder bringen zum Beispiel und warten, können einkaufen gehen,
genau.
können Tee trinken, Kaffee trinken. Das ist alles schon,
das ist wirklich geil,
schon sehr Lage. Toll. Also die Lage ist wirklich ein großer Wert fürs Konservatorium.
Wie ist es räumlich? Seid ihr beengt oder könntet ihr größer gebrauchen?
Ja.
Oder?
Ja, wir können größer gebrauchen, definitiv. Wir haben zum Beispiel nicht mal ein Lehrerzimmer.
Ach Quatsch.
Ja, also wir haben ein Lehrerzimmer, das hat aber keine Fenster und ist mit den Sachen, die dort einfach aus organisatorischen Gründen drin sein müssen, so ausgefüllt, dass, also ich sag mal, 2 Leute können sich mal kurz unterhalten.
Ja,
mehr ist es nicht. Das ist schon ein Wunsch, natürlich auch im Kollegium, absolut berechtigt, dass wir uns da weiterentwickeln. Aber auch was Probenmöglichkeiten für größere Ensembles angeht, sind wir räumlich am Limit. Das ist einfach so.
Okay.
Da braucht man nicht drüber reden.
Und eine Tür einfach zum Opernhaus aufzumachen und da vielleicht mal einen Proberaum zu nutzen, geht nicht, oder?
Ja.
Weil da sind ja auch ein paar krasse Räume irgendwie.
Ja, da spielen sicherlich viele Aspekte eine Rolle. Ich glaube auch nicht, dass das Opernhaus so unglaublich in Platz schwimmt.
Ja, ja.
Das muss man dann perspektivisch einfach sehen. Das ist ein Thema, aber hey, beste Innenstadtlage. Es wäre komisch, wenn wir kein Raumproblem hätten, oder?
Zusätzliche Gebäude irgendwo zu haben, ginge ja nicht, oder?
Ja, gut, man möchte wir haben ja wir haben ja zwei Gebäude. Also wir haben das Gebäude am Breiten Weg und sind ja auch im Team, am Teamplatz, im Team 20.
Ach, da, das ist auch Konservatoriumsgebäude.
Ja, das, das stand bis jetzt nur noch nicht außen so deutlich dran. Das wird sich in den nächsten Tagen ändern.
Stimmt, Corporate Identity ist ein bisschen, CI ja. muss man da schon machen.
Ja, 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 das, das soll auch immer so verstanden werden, dass wir sind ein Konservatorium. Wir haben zwei Gebäude. Im Team ist hauptsächlich Jazz, Rock, Pop beheimatet.
Genau.
Ganz einfach deswegen, weil die natürlich einen ganz anderen technischen Bedarf haben, ja. Als jetzt eine klassische, ein klassischer Unterrichtsraum für Flöte oder Cello braucht halt keine Verstärker, kein etc. Das ist schon ganz gut so. Das ist ein tolles Gebäude am Team, ein tolles Kollegium und ja, das, aber wir sind ein Konservatorium.
Wenn dich einer fragen würde, was unterscheidet das Konservatorium von einer privaten Musikschule, was würdest du denn da sagen?
Ja, zum einen haben wir natürlich, ja, wo fange ich an? Wir sind zum einen im, was die Inhalte, die Strukturen angeht, im VDM, Verband Deutscher Musikschulen, organisiert, der Struktur- und Lehrpläne vorgibt. Die sind sehr gute Hilfen, sehr gute Orientierungen, aber immer individuell an die Menschen anzupassen natürlich. Das ist erstmal das eine. Und dann haben wir natürlich eine verlässliche Förderung von Seiten der Stadt. Das hat eine private Musikschule nicht. Das heißt, verlässliche Förderung ermöglicht uns auch über etliche Jahre zu denken.
Was und es bedeutet auch, dass es preiswerter ist für die Schülerinnen und Schüler?
Das bedeutet es natürlich auch.
Okay.
Und auf der anderen Seite, dass die Lehrkräfte vernünftig bezahlt sind. Mhm. Vernünftig, sie sind nicht rosig bezahlt, aber vernünftig bezahlt. Alle in Festanstellung. Das ist ein großer Wert, der schon, den schon mein Vorvorgänger, Dr. Keller, geschaffen hatte, zusammen mit der Stadt. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Also an den allermeisten Musikschulen arbeiten die Lehrkräfte auf Honorarbasis. Und wenn sie mal krank sind, Schüler absagen, dann haben sie halt einfach kein Geld. Und das ist natürlich für Leute, die allesamt mindestens ein Studium haben, die meisten mehrere, ist das natürlich kein Zustand. Auch bei so einer langfristigen, vertrauensvollen Arbeit. Das ist in Magdeburg schon immer in Festanstellung solide gewesen. Jetzt gibt es ein deutschlandweites Gerichtsurteil vom Bundessozialgericht, dass Musikschullehrkräfte alle in Festanstellung zu sein haben oder fast alle. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Und so könnte man sagen, dass in den letzten 20 Jahren das Konservatorium Magdeburg wirklich ein Wegweiser war. Denn damals hatte Dr. Keller vor allem, aber ich weiß nicht, wer noch alles, von ihm weiß ich es, das schon erkannt, dass das nur so gehen kann. Und jetzt hat es auch das Bundessozialgericht erkannt.
Sagt man eigentlich Konservatorium Magdeburg oder Telemann Musikschule?
Ja, Konservatorium Georg Philipp Telemann, Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg.
Vielen Dank. Ich möchte wieder Konservatorium sagen. Das ist ein bisschen kürzer.
Gerne.
Sensation. Habt ihr eigentlich so gerade ein paar Meisterkracher, Schülerinnen und Schüler, von denen ihr das Gefühl habt, Alter, die werden vielleicht irgendwann mal noch an eine große Musikschule gehen und von denen könnte man was hören, virtuoserweise?
Also an einer großen Musikschule sind sie ja schon.
Ja, nein, nein, ja, du weißt, zum Studium meine ich, dass
ja,
sie dann halt irgendwie
zum
weitergehen.
Studium, zum Studium absolut.
Also, oh, ich wollte Ihnen nicht auf die Füße treten, Herr Richter.
Sind wir jetzt beim Sie?
Nein, ich meinte, ich hatte gut den Eindruck, dass hier gerade so, schon wieder war der kalte Hauch im Raum.
Oh je.
Nein, alles gut.
Nein, also wir haben im Haus eine eigene Abteilung für die Berufsvorbereitung, die studienvorbereitende Abteilung. Da sind, glaube ich, zurzeit so circa 30 Kinder und Jugendliche drin, hauptsächlich Jugendliche natürlich, aber das geht schon relativ früh los, die sich ganz gezielt und mit Spezialförderung auf den Beruf vorbereiten. Ob sie den dann in letzter Konsequenz wählen, können wir denen natürlich nicht sagen.
Und das kann man auch nicht so aus der Betrachtung von draußen einschätzen, so, weil manchmal, ich beziehe es mal jetzt auf den Sport, wenn man am Nachwuchsleistungszentrum ist, dann stehen ja manchmal auch so Altfußballer da und sagen, also aus denen wird mal was.
Ja,
aus denen wird mal was. Also so ein Wunderkindfaktor oder so.
Ja, haben wir.
Habt ihr, ja?
Natürlich. Und wir können das auch sagen, aus denen wird was, aber letztendlich, ob sie an eine Musikhochschule gehen, entscheiden nur sie allein.
Ah, okay.
Wir bereiten bestmöglich darauf vor, unterstützen. Wir geben auch, wenn es sein sollte, den Rat, ist vielleicht doch nicht der richtige Weg. Auch das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe.
Ja.
Aber wir unterstützen dahingehend natürlich und es gibt auch in jedem Jahrgang Leute, die an Musikhochschulen gehen.
Aber das stimmt, es gibt also so auch Leute, die hätten durchaus das Talent, megamäßig Erfolg als Musik, also Berufsmusiker, Berufsmusikerin zu haben und die dann auch mal Zahnmedizin studieren.
Absolut.
Und dann mit Kumpels irgendwann mit 50 eine Jazzkapelle gründen und alle wundern sich, warum die so geil spielen.
Absolut. Stimmt's?
Sowas gibt's ja.
Das gibt's. Ah, verrückt. Und ich würde sogar behaupten, davon gibt es mehr als von denen, die dann tatsächlich Musik studieren.
Aha. Eigentlich das ist schade für die Musik. Gut für die Zähne.
Ja, genau. Ja, nee.
Ich möchte übrigens alle Juristen, Juristinnen und wer sonst, was ihr alles studiert, ihr krassen Musikkusse, genau. Wo es dann nur in euren privaten Räumlichkeiten krachen lässt, möchte ich nicht ausschließen.
Ja, nein, also um zur Frage zurückzukommen, wir haben so eine Abteilung, wir bereiten auf den Beruf vor und Begabtenförderung, Spitzenförderung ist natürlich ein wichtiger Aspekt, eine wichtige Aufgabe im Konservatorium, keine Frage. Und dafür braucht es Lehrkräfte, die ihr Instrument besser beherrschen als ich und ich bin sehr froh, dass es die gibt.
Ja, ist sehr schön. Das ist, glaube ich, als Direktor des heißt es Direktor oder Schulleiter oder wie nennt sich
Direktor?
Direktor des Konservatoriums, eine wahnsinnig gute Haltung. Macht man sich Freunde und Freundinnen, glaube ich.
Irgendwie. Ich glaube, alles andere wäre selbstmörderisch.
Ja, ich glaube. Hier, setz dich mal hin. Komm, mach mal.
Ja,
ja, und nicht für Elise, mein Freund.
Nein, wie gesagt, ich spiele, ja. Ich spiele sehr regelmäßig, immer gern im Konservatorium oder wo auch immer. Das ist mir ein Herzensbedürfnis. Aber ich spiele natürlich das, was ich kann.
Was ist denn das teuerste Instrument im Konservatorium? Ich mache jetzt mal die richtigen schönen Straßenköter, die populistischen Kneipen-Stammtischfragen.
Das teuerste Instrument sollte wahrscheinlich der Flügel im Konzertsaal sein.
Blüthner oder irgend sowas, oder was?
Steinway,
ha.
Aber mit was der jetzt genau in der Bilanz steht, kann ich nicht genau sagen. Darüber ist natürlich Verschwiegenheit geboten.
Krasse Summen, die man da ausgeben kann, wenn man auch nicht weiß, wie alt der schon ist und so weiter. Ja, cool. Habt ihr eine Orgel eigentlich auch?
Ja, wir haben eine Orgel, eine elektronische Orgel für Unterrichtszwecke.
Elektronische Silbermann.
Eine elektronische originale Silbermann. Die erste ihrer Art.
So mit Pflaster Silbermann dran.
Ja, Handschrift.
Das ist
ja,
sowas würde ich den ganzen Tag machen als Direktor am Konservatorium. Und das finde ich nicht. Als ob ich so eine scheiß Fischmarkt-Orgel hätte ich einfach dann ganz Blüthner draufgekritzelt.
Ich neige zum Schabernack, habe ich ja gesagt, aber ich will den Schülerinnen und Schülern ja nicht alle Späße vorwegnehmen.
Aber kann ich die Hoffnung in mir weitertragen, dass ich so ein bisschen was in dich reingepflanzt habe?
Die Idee finde ich erschreckend gut.
Ja, das freut mich. Ich weiß auch nicht, ob ich deinen Geschmack treffe.
Ich weiß auch nicht, ob der Steinway im Konzertsaal morgen noch Steinway heißen wird.
Oder so an der Harfe. Hier spielte schon die gute Fee aus dem Osten drauf. Genau. Hafen habt ihr auch und so.
Hafen haben wir natürlich auch.
Das ist richtig krass. Wann ist denn der Punkt? Man kann ja mal gucken, ob wir noch so ein bisschen Service-Antworten liefern können. Kind wird angemeldet. Ab wann ist der Punkt wichtig, dass ein Instrument zu Hause sein muss? Und wenn ja, wie teuer und so? So eine Beratung macht ihr auch und sowas, ja?
Ja, absolut. Das ist ein ziemlich krasses Thema übrigens, weil da sind wir auch wieder bei im familiären Kontext natürlich. Also was ist überhaupt
bei
möglich?
Bei sozialen
Fragen. Ne? Ja. Und da ist es natürlich großartig, dass wir einen wirklich leistungsstarken Förderverein haben.
Cool.
Der im Zweifel einspringt und sagt, du hast Talent, du willst, das wird, deine Eltern wollen es auch unterstützen, dann soll es am Instrument nicht scheitern. Sag ich jetzt mal ganz platt und ganz stark vereinfacht. Solche Strukturen braucht es natürlich.
Das und ist dann gibt wichtig. Es für so ein Kind dann ein Klavier nach Hause oder eine Geige oder ein gutes Akkordeon.
Dann gibt es eine Unterstützung.
Ja, stark.
Ja.
Das ist stark. Gibt es da Menschen, denen du danken müsstest im Förderverein oder reicht es, wenn wir den hier lobend erwähnen?
Es gibt ganz viele Menschen, denen ich danken müsste. Deswegen fange ich jetzt nicht mit einzelnen Namen an, weil das einfach. Ich nehme es immer nicht so wahr, aber wenn ich vier Namen sage, sagt ein Fünfter, mich hätte er dann aber auch erwähnen müssen.
Verstehe ich dich komplett.
Befindlichkeitsverwalter
ist ein ganz schwerer Job.
Es gibt.
Habe ich dich schon wieder erwischt?
Out. Ja, nein, es gibt ganz viele Menschen, denen ich danken muss. Denn das, was im Konservatorium passiert, ist ja nicht meine Leistung. Na, wie gesagt, ich hab den Überblick, oder bin noch dabei, mir den ehrlicherweise zu verschaffen. Ich führe Leute zusammen, ich unterstütze, aber die Leistungen werden von ganz, ganz vielen Menschen erbracht, von Eltern. darf man auch nicht unterschätzen. Das ist auch für Eltern aufwendig, wenn das Kind jetzt wirklich krass abgeht und von Wettbewerb zu Wettbewerb, von Konzert zu Konzert tingelt. Die Lehrkräfte, was da an Wochenenden drauf geht, an Abendstunden, für Veranstaltungen, an individueller Kommunikation, macht man sich keinen Begriff. Denn wir betreuen ja keine Schulklassen, also wir schreiben keine, oder wir schreiben auch Sammelmails, aber die hauptsächliche Kommunikation findet ja 1:1 statt. Das ist bei 2700 Schülern schon ein Brett, ne? Aber anders geht's nicht. Musik ist so individuell, Lernen ist so individuell. Da kommen wir vielleicht wieder auf das, was im Schulkontext fehlt. Die individuelle Betreuung. Ist doch klar. Und da müsste ich jetzt so vielen Menschen danken, dass wir heute nicht mehr fertig werden.
Weil du jetzt auch wirklich so nebenbei im Handstreich sehr, sehr wichtige Zahlen irgendwie, die ich gar nicht erfragt hätte, weil so ein Strukturkram interessiert, merkt man mir vielleicht an, interessiert mich immer nicht so, aber es ist ja trotzdem wirklich eine krasse Zahl, 2700 Schüler. Die Kolleginnen und Kollegen, du bist so an die 100 Kolleginnen und Kollegen, hast du,
genau.
Denen du vorstehst oder die du befindlichkeitsverwaltest. Oder als James Last durch den Alltag irgendwie bringst. Das ist schon krass. Das ist so toll, wenn man jetzt irgendjemand, der das jetzt hört, mit der Straßenbahn vorbeifährt, haben sie jetzt vielleicht so ein bisschen einen Eindruck von dem Gewusel, was da so drin ist. Wann geht es morgens los? Wann gibt es einen stillen Moment im Konservatorium oder wird da auch richtig nachts gearbeitet? Oder?
Ja, also ich sag mal, die Morgen- und Vormittagsstunden sind schon relativ leise, ganz einfach, weil die Kinder dort entweder in der Schule sind. Mhm. Es geht so ab der Mittags, also trotzdem wird auch vormittags gearbeitet, aber halt da findet halt die leise Arbeit statt. Sprich Vorbereitung, Unterrichtsvorbereitung, Veranstaltungsorganisation, die ganze Verwaltung natürlich. Dann ab der Mittagszeit wird es laut. Dann kommen die Leute.
So richtig, wie man sich das vorstellt, so da ist eine schräge Geige, da hat alles. Einer sein Horn runterfallen lassen und alles. Da hat einer den Klavierdeckel zugeknallt.
Alles dabei.
Richtig laut.
Stark. Und so muss es ja für eine Musikschule auch sein. Klar.
Na klar. Diesen Sound liebe ich ja, sowas. Also könnte ich mich einfach eine Stunde in euren Flur stellen und dann würdest du mich fragen, ob ich einen Schlaganfall habe oder ob du einen Arzt holen musst, weil ich einfach da stehe und die Wand selig anrufe.
Eine Stunde würde ich es auch machen, aber
dann die ist hast auch, du nicht, mein Freund. Die hast du nicht.
Nee, stimmt. Dann ist auch wieder gut.
Ich finde das immer sehr, sehr, sehr beeindruckend. Habt ihr Nachwuchssorgen irgendwie oder? Im Sinne von Kindern oder Jugendlichen?
Wir haben Wartelisten in bestimmten Bereichen, die übrigens auch immer mal schwanken. Mhm. Nachwuchssorgen haben wir immer, natürlich. Was heißt Sorgen? Es ist für uns eine große Aufgabe, Nachwuchs zu beschaffen. Was heißt beschaffen? Also anzusprechen, Begeisterung zu schaffen, dann kommt der Nachwuchs
schon. Macht ihr sowas so durch Kindergärten und Grundschulen tingeln und so?
Absolut. Und unsere Herausforderung besteht eher darin, die Nachfrage so zu kanalisieren und so zu bedienen, dass wir auch inhaltlich breit aufgestellt sind. Also, ich sage es mal ganz platt, dass am Ende im Jugendsinfonieorchester alle Instrumente vertreten sind. Was habe ich davon, wenn auf einmal nur noch alle Kontrabass lernen? Ne?
Was sind die Knaller? Also die meisten waren wahrscheinlich Klavier und Gitarre.
Also das Klavier ist ganz gut gefragt auf jeden Fall. Dann die elementare Musikpädagogik, also so wirklich Vorschulbereich, ist sehr gefragt.
Also so frühmusikalische Bildung und sowas.
Genau, elementare Musikpädagogik nennt sich das.
Super sexy Begriff, ehrlich.
Ja, ist ein bisschen technisch, aber das ist der Fachbegriff. Die Kurse, die wir haben, heißen natürlich nicht so. Mhm. Da ist eher das Personal tatsächlich. Die Frage, dass man da qualifiziertes Personal findet, ist dann schon schwieriger. Das meine ich mit kanalisieren. Also da können wir die Nachfrage kaum bedienen und in anderen Fächern müssen wir auch tatsächlich Werbung machen. Ganz klar.
Okay. Willst du hier jetzt was sagen, was man hier brauchen könnte? Also wo gerade was offen ist, wenn es jemand hört?
Also ich sag mal, die Orchesterinstrumente sind natürlich immer wichtig. Holzblasinstrumente, Blechblasinstrumente. Was man niemals vergessen darf, ist natürlich der Gesang. Also die ursprünglichste Form des Musizierens ist eigentlich auch die beste Form, um an Musik ranzukommen, um überhaupt erstmal sich das Thema zu erschließen und dann noch ein Instrument zu lernen, ist viel leichter, als vom Instrument anzufangen und kann man auch nicht so ganz pauschalisieren, aber Gesang natürlich, E-Gitarre,
Habt ihr eine Webpräsenz irgendwie, eine gute Website und so weiter, wo ja, man dann natürlich gucken kann?
Genau. Klicken. Also wir schreiben auch regelmäßig die Fächer aus, wo es noch freie Plätze gibt. Ganz einfach deswegen, weil man dann nicht warten muss, ne? Weil man dann einfach schnell reinkommt. In anderen Fächern muss man mitunter mal ein bisschen warten, das ist klar. Aber wie gesagt, das schwankt auch immer. Das kann man gar nicht so pauschal sagen.
Der Monatsbeitrag, wenn Eltern das jetzt hören und auch Interesse bei den Kindern spüren oder wir jetzt auch Lust geweckt haben oder sowas, womit muss man dann rechnen?
Würde ich gerne überspringen, das Thema.
Warum? Okay, gut. Also das ist unterschiedlich, oder was?
Ja, okay. Das ist sehr stark vom Einzelfall abhängig und ich möchte jetzt auch nicht in die Einzelheiten der Gebührenordnung gehen. Ganz einfach.
Ach du Scheiße, okay.
Weil ich es auch ganz einfach jetzt gerade nicht so konkret weiß, als dass ich jetzt Zahlen nennen könnte.
Ist also aber auf jeden Fall preiswerter, als wenn du bei einer privaten Musikschule bist. Weiß man auch nicht
auch
so genau.
Die Gebührenordnung der privaten Musikschulen habe ich jetzt nicht genau.
Wie geil, du Politik. Bis eben hatte ich das Gefühl, ich könnte jederzeit mit dir in die Stäbi-Halle gehen irgendwie, aber jetzt bist du gerade richtig Politiker, das ist geil. Nee, aber ist völlig in Ordnung. Ich kann es ja nachvollziehen. Das bedeutet einfach hingehen, nachfragen, fertig ist die Laube.
Genau.
Und man findet immer einen Weg.
Und es schwankt ja auch. Es schwankt ja auch. Es gab tatsächlich in diesem Jahr eine Gebührenerhöhung, die teilweise aber geschachtelt greift, aber dann im nächsten Jahr erst teilweise in Einzelfällen umgesetzt wird. Deswegen wäre das jetzt wirklich ein heißes Pflaster, hier zahlen.
Das verstehe ich, Kohle ist immer ein heißes Pflaster.
Ja.
War Frau Boris, als ich sie hier hatte.
Aber wie gesagt.
Aber auch übersprungen.
Aber wie gesagt, mein Ziel ist es schon, und es gibt ja auch Strukturen, dass das Geld kein Ausschlusskriterium sein soll.
Und das, finde ich, ist ein wunderbarer Satz, um unser Stammel von eben abzuschließen.
Ja. Das finde ich
gut. So, machen wir mal noch ein bisschen privat, also ganz kurz, wenn es geht, wie genießt Musik zu Hause? CD, Streaming, die alte Vinylplatte?
Ich lasse tatsächlich im Hintergrund das Radio laufen.
Wirklich?
Ja.
Das geht?
Das geht.
Okay.
Ich höre die abgefahrensten, also ich höre zum Beispiel Monteverdi oder Heinrich Schütz beim Putzen, das machen auch Scheiße. Wahrscheinlich die wenigsten. Aber grundsätzlich in der Freizeit gehe ich natürlich gern in Konzerte.
Was hätte deine Partnerin jetzt gesagt? Der putzt aber nur einmal im Jahr.
Stimmt's?
Der putzt doch gar nicht.
Was erzählt er denn?
Was erzählt er denn da im Podcast, um sich besser darzustellen?
Schütz. Genau. Nein, ansonsten natürlich finde ich es große Klasse, dass es in Magdeburg ein breites Kulturangebot gibt. Also wir haben im Haus selber natürlich tolle Konzerte im Konservatorium. Wir haben das Theater direkt nebenan, wo man wirklich tolle Sachen erleben kann. Wir haben das Gesellschaftshaus mit hochkarätigen Konzerten.
Da gehst du schon auch regelmäßig so zu Live-Konzerten hin?
Ja.
Klassisch, ja, und so weiter.
Sehr, sehr stark. Zurzeit ist es ein bisschen viel tatsächlich, dass ich dann privat nicht mehr auf Konzerte gehe, weil wenn du beruflich einfach an 4 Abenden pro Woche in einem Konzert sitzt, gehst du nicht am 5. Abend privat ins Konzert, sondern da läuft dann halt das Radio beim Putzen. Und ansonsten gibt es natürlich auch Zeiten, wo weniger ist, wo ich dann privat Konzerte besuche, aber auch mal im Umfeld.
Ne? Machst du selber auch noch zu Hause Musik? Also hast du ein Klavier zu Hause?
Ich habe kein Instrument zu Hause. Ich singe zu Hause.
Yeah, ja, unter der Dusche, genau, habe ich mir gedacht, Dusche, okay. Ist deine Partnerin eigentlich auch Musikerin? Ist das so? Könnt ihr euch da austauschen oder ist das nicht so richtig?
Es hat sich zerschlagen, sagen wir so.
Achso, okay. Hast du zu wenig geputzt?
Ich weiß nicht, ob es daran lag. Ich glaube nicht.
Okay, gut. Wir müssen noch mal ganz dringend darauf hinweisen. Also 23. Weihnachtssingen in Magdeburg wird unterstützt vom Konservatorium in Magdeburg. Und Martin Richter ist heute hier. Das ist der Chef von dem ganzen Ding seit dem Sommer. Wir haben hoffentlich Lust machen können, zum einen auf dieses Weihnachtssingen, zum anderen natürlich auch sich vielleicht mal mit dem Konservatorium zu beschäftigen. Es hat unfassbar Spaß gemacht, dass du das, welche Einblicke du gestattet hast und so. Also das war wirklich toll, vielen Dank dafür. Hast du eigentlich eine Beziehung zur MDCC außerhalb dieses Weihnachtssingens?
Also die Beziehung zur MDCC kam 2019 über das Weihnachtssingen. Ansonsten ist MDCC natürlich ein starker Partner bei uns, sponsort, unterstützt. Okay. Also zum Beispiel waren Guido Nienhaus und Patrick Irmer vor wenigen Wochen am Wochenende in der Jury für einen hausinternen Wettbewerb, wo sie also mitgevotet haben und da massiv Zeit gebracht haben. Also es gibt eine tolle Verbindung und außerdem bin ich Kunde bei MDCC, aber das ist privat.
Würde dich freuen, dann jetzt unsere Vinylplatte, da ist die allererste Folge drauf mit Beckus und Guido Nienhaus. Ist jetzt auch schon wieder über 3 Jahre her, verrückt, wie die Zeit rast. Und diese Vinylplatte kriegen alle unsere Gäste, bitteschön. Ansonsten, ich habe den Eindruck, dass da eine unglaublich gute, also ich habe keine Ahnung, ja, wer bin ich, aber ich habe den Eindruck, dass da eine gute Entscheidung getroffen wurde mit dir als Direktor vom Konservatorium in Magdeburg. Ich wünsche dir viel Glück, wann auch immer was ist, immer beim Magde Podcast melden. Wir können über alles reden. Viel Erfolg beim Weihnachtssingen am 23. Dezember und auf bald. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Magde Podcast. Wattevöhl von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.